Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Herzlich willkommen zu
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit. Heute haben wir schon seit längerer Zeit mal wieder einen Länderschwerpunkt nach den Jubiläumsfolgen und der Folge zu Environmental Peacebuilding über die Konferenz. Und diesmal geht es um ein Land in Asien. Ich mache es ein bisschen spannend.
Ja, bevor wir sagen, wo, welches Land, warst du denn schon mal in Asien?
Beruflich gar nicht und zum Reisen auch nur zweimal. Einmal in Indien und einmal in China.
Okay. Ja, dann kommen wir der Sache ja auf jeden Fall schon näher. Meine Asien-Erfahrung beschränkt sich ja auf den Libanon und Jordanien.
Ganz andere Ecke.
Ganz andere Ecke. Und eurozentristisch wird es ja immer euphemistisch als der Nahe Osten bezeichnet. Aber eigentlich ist es ja Westasien. Aber wenn wir bei Indien sind, sind wir auf jeden Fall dicht dran. Heute geht es nämlich um Sri Lanka, einen Inselstaat in Südasien, auch mit einer Bürgerkriegsgeschichte. Und heute haben wir...
Ja, wir haben Matthias Eder zu Gast, Friedensfachkraft für Agyamondo in Sri Lanka. Seit ungefähr einem Jahr bist du da tätig, Matthias, vor allem im interreligiösen Dialog.
Ja, ganz genau.
Ja, ganz genau, heute ganz genau. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
Morgen ganz genau. Ja, morgen ganz genau ein Jahr.
Wir können die Aufnahme noch ein bisschen hinziehen.
Mit Zeitunterschied und allem, das geht.
Ja, genau. Der Zeitunterschied ist ja auch nicht ganz einfach schon für unser Gespräch. Bei mir ist es jetzt 16 Uhr, beim Sebas ist es 10 Uhr, ne? Und bei dir ist es schon 20.30 Uhr?
Ja, das ist immer weit gestreckt. Also speziell, wenn man jemanden noch aus der westlichen USA, Südamerika dabei hat, dann wird es echt schwierig. Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten.
Da muss man früh aufstehen oder lange durchhalten. Es war aber nicht nur schwierig, eine Uhrzeit zu finden, sondern wir haben ja üblicherweise eigentlich zwei Gesprächspartner. Heute haben wir nur dich. Es war ein bisschen schwierig, einen zweiten Gesprächspartner zu finden. Was denkst du, warum war das so?
Also da kommen sicher einige Sachen zusammen. Zum einen gibt es Kollegen und Kolleginnen hier, die bei deutschen Trägern arbeiten, die kein Deutsch sprechen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung für diesen Podcast. Das ist mal das eine. Insgesamt sind die Landesprogramme hier aber auch sehr, sehr klein. Auch dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist Sri Lanka nicht unbedingt ein Schwerpunktland für deutsche EZ. Und zum anderen ist es gar nicht so einfach, hier Partner zu finden, die man langfristig so an sich binden kann als Organisation. Da kommt auch einiges Historisches zusammen und da kommen wir, glaube ich, auch nachher noch weiter drauf. Aber es ist nicht so ganz einfach und ich glaube, einige, die ihr angefragt habt, sind auch so auf dem Weg nach draußen und haben sich dann nicht mehr so wohlgefühlt, jetzt nochmal retrospektiv über ihre ganze Arbeit der letzten Jahre zu reden. So, das, glaube ich, kommt
genau,
jetzt in
jedem
Fall so ein bisschen zusammen.
Agyamondo, du bist die einzige Fachkraft für Agyamondo im Moment?
Ja.
Fachkraft aus Deutschland, genau, und andere Träger wie zum Beispiel Brot für die Welt beenden ihr Programm. Bevor wir tiefer einsteigen in diese Programme, glaube, Sebas hat schon gesagt, Bürgerkrieg, das ist wahrscheinlich nicht allen präsent und deswegen starten wir erstmal mit einer Konfliktanalyse von Lea Stromowski und Sophie Marie Annen.
Sri Lanka. Ein Land ohne Versöhnung?
Sri Lanka, offiziell die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka, ist eine Insel im Indischen Ozean. Dort leben aktuell etwa 22 Millionen Menschen. 4 Millionen mehr als beispielsweise Nordrhein-Westfalen auf einer Fläche so groß wie Bayern. Die Bevölkerung ist ethnisch und religiös vielfältig. Die Singhalesen bilden dabei die Mehrheit und der Buddhismus ist die vorherrschende Religion. Die Wirtschaft des Landes stützt sich stark auf die Landwirtschaft, insbesondere den Anbau von Tee, Gewürzen und Reis. Zusätzlich spielen der Tourismus und die Textilindustrie eine bedeutende Rolle.
Sri Lanka steht vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter wirtschaftliche Instabilität, eine hohe Staatsverschuldung, Korruption und politische Unsicherheit. Die Folgen eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs zwischen der singhalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit prägen das Land bis heute. Warum? Darauf wollen wir in dieser Folge blicken.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka brach im Jahr 1983 aus. Die Wurzeln des Konflikts gehen jedoch weiter zurück. Im Jahr 1948 erlangte Sri Lanka, damals noch Ceylon genannt, nach langer britischer Kolonialzeit die Unabhängigkeit. Sri Lanka wurde eine Demokratie, allerdings regiert von der singhalesischen Mehrheit. Die singhalesische Bevölkerung sah sich unter Großbritanniens Kolonialmacht zuvor stets benachteiligt und versuchte nun, ihre Vormachtstellung zu sichern. So blieb der tamilischen Bevölkerung der gleichberechtigte Zugang zu beispielsweise Bildung, wirtschaftlichen Ressourcen und Staatsämtern verwehrt. Singhalesisch wurde zur einzigen Amtssprache erklärt und ihr Glauben, der Buddhismus, wurde die bevorzugte Religion.
Im Jahr 1976 gründete sich die Organisation Liberation Tigers of Tamil Eelam, kurz LTTE. Ihr Ziel war die Schaffung eines unabhängigen Tamilenstaates im Norden und Osten Sri Lankas, den Hauptsiedlungsgebieten der tamilischen Minderheit. Im Jahr 1983 tötete die LTTE Armeeangehörige der singhalischen Regierung. Die Regierung reagierte mit militärischen Gegenschlägen. Bei den sogenannten Schwarzen Juli-Unruhen kam es zu landesweiten Pogromen gegen die tamilische Minderheit, der Beginn des Bürgerkriegs. Die LTTE führte zahlreiche Guerilla-Aktionen und Selbstmordanschläge durch.
In den folgenden Jahren verschärfte sich die Gewalt. Beide Seiten begingen nachweislich schwere Menschenrechtsverletzungen. Die Operationen der Regierung in den 1990er Jahren und auch die Angriffe der LTTE führten zu massiven Zerstörungen und tausenden zivilen Todesopfern. 2002 wurde ein Friedensabkommen unter Vermittlung Norwegens unterzeichnet, das eine erste Waffenruhe zur Folge hatte. Allerdings brach der Friedensprozess 2005 zusammen und die Gewalt eskalierte erneut.
Im Folgenden eroberte die sri lankische Armee die letzten Rückzugsgebiete der LTTE im Norden des Landes. Ein Jahr später kam es zum endgültigen militärischen Sieg der Regierungstruppen. Der Anführer der LTTE, Velupillai Prabhakaran, wurde in den letzten Kriegstagen getötet. Mit seinem Tod und der Zerschlagung der LTTE endete der Bürgerkrieg offiziell im Mai 2009. Die schreckliche Bilanz: schätzungsweise 70.000 getötete ZivilistInnen und Millionen Vertriebene.
Sri Lanka ist bis heute politisch und sozial tief gespalten. Es fehlt an Aufarbeitung und Anerkennung der Kriegsverbrechen, die von beiden Seiten begangen wurden. Eine unabhängige Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen, wie von den Vereinten Nationen gefordert, wird durch die sri lankische Regierung blockiert.
In den vom Krieg stark betroffenen Gebieten im Norden und Osten des Landes sind viele Menschen noch immer traumatisiert. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran. Statt auf einen Versöhnungsprozess konzentriert sich die Regierung auf die militärische Kontrolle über die ehemaligen Konfliktgebiete. Die politische Opposition wird unterdrückt. Hinzu kommt, viele Tamilen fühlen sich auch heute noch als Opfer von Diskriminierung und Ungerechtigkeit. In ihren ehemaligen Siedlungsgebieten sind beispielsweise Hindu-Tempel zerstört, Straßen und Gebäude werden umbenannt.
Insgesamt ist das Militär in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens präsent. In der Polizei, im Bildungswesen und bei öffentlichen Veranstaltungen. Das wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus. Die Redefreiheit wird zunehmend eingeschränkt. Politische GegnerInnen sowie unabhängige Medien werden unterdrückt. Frauen und ethnischen Minderheiten bleiben ihre politischen Rechte verwehrt. Korruption und politische Instabilität sind in Sri Lanka seit Jahren tief verwurzelt. Politische Eliten verspielen wiederholt Vertrauen, indem sie öffentliche Mittel missbrauchen. Das Missmanagement schwächt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch öffentliche Dienste wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur.
Dies führte im Jahr 2022 zu einer schweren Wirtschaftskrise. Ein Wendepunkt, auch politisch, denn Inflation und Nahrungsmittelknappheit lösten landesweite Proteste aus. Die Bilder, wie Protestierende die Residenz des Präsidenten stürmten, gingen um die Welt.
Insgesamt prägt die Konfliktgeschichte Sri Lanka bis heute. Der Bürgerkrieg hat tiefe Narben hinterlassen. Nur eine umfassende Aufarbeitung der Kriegserfahrungen und eine inklusive und transparente Politik könnten das Fundament für eine friedlichere und gerechtere Zukunft legen.
Präsident Gotabaya Rajapaksa wurde abgesetzt. Sein Nachfolger Vikram Singh bildete eine neue Regierung, um das Vertrauen in den Staat wiederherzustellen. Die neue Regierung ist allerdings häufig in interne Machtkämpfe und Korruption verwickelt. Es fehlt an Transparenz und Effektivität.
Vielen Dank an Sophie-Marie Annen und Lea Stromowski. Und der Ball geht an dich, Matthias. Was möchtest du ergänzen? Was möchtest du vielleicht noch unterstreichen von dem, was wir gehört haben? Wie ist deine Sicht?
Prinzipiell ist es ein ziemlich guter, kompakter Abriss über die Geschichte, auf der der Konflikt eben ganz stark auch aufbaut. Es ist tatsächlich so, dass es ein sehr historisch bedingter Konflikt ist in Sri Lanka. Dieser Mechanismus aus der Benachteiligung der Sinhalas durch die englischen Kolonialmächte und dann die Retourkutsche im Endeffekt durch den Sinhala First Act. Das ist so das Grundproblem, das hinter dem ganzen Konflikt zwischen diesen beiden Ethnien steht. Weiter zurück in der Geschichte gibt es natürlich schon auch noch Verwerfungen zwischen immer wieder geschichtlichen, bekannten südindischen Herrschaftsansprüchen auf Sri Lanka, die dann von den Sinhala-Königreichen zurückgewiesen werden. Und da gab es immer wieder Kriege und das geht seit tausenden Jahren so. Und das sitzt natürlich tief. Also diese Bedrohung, diese gefühlte Bedrohung durch die hunderte Millionen an Tamilen, die es gibt, auf der anderen Seite der Meeresenge in Indien, die wird von den Singalesen immer wieder massiv zum einen gefühlt und zum anderen auch instrumentalisiert. Also je nachdem, welche Partei das eben gerade sich zu eigen macht. Das ist so noch der langfristigere Hintergrund. Also diese Angst davor, verloren zu gehen, das haben Sinhalas ganz ausgeprägt. Es ist eine eigene Sprache, die gibt es sonst nirgends auf der Welt. Eine sehr alte Sprache, alte Schrift, die auch völlig anders ausschaut als alles andere. Eine eigene Form von Buddhismus mit einem eigenen höchsten Heiligtum in Kandy und so weiter. Also das sind alles eine sehr ausgeprägte, exklusive Kultur, die Sinhalas speziell haben. Aber die Sinhalas sind ja nicht alle in Sri Lanka. Das sind 60-70%. Die meisten davon Buddhisten, einige davon auch Christen und Christinnen. Dann gibt's eine starke muslimische Komponente und eben die Tamilen. Und innerhalb der Tamilen dann auch die Unterscheidung. Das sind alles geschichtliche Dinge, die da wichtig sind. Und dann, was natürlich in der Konfliktanalyse noch nicht rauskam, ist, was jetzt die neue Regierung ist. Also es wird in der Konfliktanalyse von der neuen Regierung gesprochen, das ist aber schon die letzte. Die gibt's schon nicht mehr.
Ja, also die Dinge ändern sich sehr schnell.
Ja, wobei das tatsächlich so war, dass die Wickremasinghe-Regierung, nachdem Gotabaya Rajapaksa aus dem Land gejagt worden ist, 2022 wurde in einem Deal quasi einer der ältesten politischen Strippenzieher im Lande wurde der neue Präsident. Und der hatte eigentlich überhaupt keine Mehrheit im Parlament. Der war tatsächlich der einzige Abgeordnete seiner Partei zu dem Zeitpunkt, aber eben vorher schon Premierminister und verschiedene Ministerposten hatte der auch. Der war einfach so ein bekannter Politiker. Und da gab es eben wohl einen wie auch immer gearteten Deal, dass der von vielen Parteien dann zum Präsidenten gewählt worden ist, als Übergangspräsident, hat dann zum einen zu einer gewissen Stabilität tatsächlich geführt, zum anderen aber auch zu einer riesen Enttäuschung innerhalb der Bevölkerung, weil die Rajapaksas, die eigentlich auch nicht nur Gotabaya, sondern auch der vorherige Präsident, also da war noch mal einer dazwischen, aber noch frühere Präsident, der Bruder, Mahindra Rajapaksa, der eigentlich tonangebende starke Mann dieser Familie, die sind auch wieder ins Land zurückgekommen und hatten eigentlich nichts zu befürchten jetzt erstmal. Und davon waren eben viele Menschen enttäuscht. Auf diesem Ticket hat sich dann eine sehr linksgerichtete Partei hervorgetan und eigentlich einen Wahlkampf geführt, der an den üblichen Eliten und an den üblichen politischen Verteilungen vorbeigegangen ist. Und die haben dann ziemlich klar die Präsidentschaft und danach sogar noch erdrutschartiger die Parlamentswahl gewonnen und haben jetzt einen populären Präsidenten. So ein bisschen Zweifel haben viele Leute an der Kompetenz der ganzen Minister und Parlamentarier, weil das ganz viele komplett neue Leute sind. Die haben im Parlament 70% der Sitze, diese Partei.
Das war jetzt letztes Jahr erst, ne? Genau. Diese beiden Wahlen.
Ich glaube, die Parlamentswahl war im November und davor war die Präsidentschaftswahl im September, sowas.
September.
Ja, genau. Und da wurde eben erstmal mit starkem Mandat ausgestattet der neue systemfremde Präsident gewählt und dann mit ganz viel Vorschusslorbeeren wurde das Parlament quasi übernommen von der Partei des Präsidenten. Und jetzt warten alle drauf,
dass... Aber hat das noch eine Verknüpfung eigentlich zu zu dem Bürgerkrieg beziehungsweise auch zu den unterschiedlichen Parteien?
Ja, es gibt noch was, was in dem geschichtlichen Abriss ein bisschen fehlt. Es gab immer wieder Jugendbewegungen, die auch militant gewesen sind, sowohl nationalistische als auch linksextreme, marxistische. Und aus einer dieser marxistischen Parteien, die in den 80ern auch blutig also erstmal einen kleineren blutigen Aufstand, der dann furchtbar blutig niedergeschlagen worden ist, ist die jetzige Regierungspartei entstanden, die aber eine stark Sinhala geprägte Partei ist. Also man weiß nicht so richtig, wie die jetzigen Regierenden, die zwar richtige Signale Richtung Tamilen und Aufarbeitung und so weiter senden, zuallererst mal, aber ob sie das wirklich machen, das weiß noch keiner so richtig. Also da ist einiges an Skepsis da, auch unter den Tamilen und Vorsicht, aber auch unter den Civil Society Actors. Da heißt es oft, jetzt haben wir gewonnen und jetzt schauen wir mal, wie die das machen. Es ist schon so ein bisschen eine Vorsicht, sowohl wirtschaftlich, kompetenzmäßig, aber eben auch die Tamilen oder überhaupt die Minderheitenpolitik wird schon genau angeschaut.
Und gibt es eigentlich eine Vertretung der Tamilen?
Es gab eigentlich immer tamilische Parteien auch. Da waren manche eben in das System der LTTE mehr oder weniger eingebettet und andere waren die Gegenspieler der LTTE. Auch innerhalb der LTTE gab es Flügelkämpfe während dem Bürgerkrieg. Da gab es vor allem an der Ostküste, also nicht das Kernland der Tamilen, sondern dort, wo die Muslime hauptsächlich leben, da gab es tatsächlich dann Massaker unter den Anhängern der verschiedenen Splittergruppen der LTTE. Und wenn man dann in die Regionen geht, merkt man das auch, dass so kompliziert die ganze Geschichte sich jetzt anhört. Bottom line ist, die Menschen tun sich wahnsinnig schwer, einander zu vertrauen. Das ist spürbar. Es ist wahnsinnig schwer. Es gab massive Geheimdienstoperationen, gibt es immer noch im Grunde, gegen Zivilbevölkerung oder auch einfach gegen unliebsame Stimmen, gegen Journalisten gab es lange Zeit Repressionen. Das ist jetzt, würde ich erstmal sagen, besser geworden. Aber es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Gegen Tamilen, gegen Muslime gab es immer wieder Ausschreitungen, gegen Christen gab es zumindest Marginalisierung immer wieder, je nachdem. Also es war immer eine, ob Bürgerkriegszeit war oder nicht, es war immer eine sehr starke,
Ich würde noch mal einen kurzen Rückschritt machen. Also, wie gesagt, es ist sehr ziemlich komplex. Ne? Also wir haben, sagen wir mal, das klassische Setting, wir haben mindestens zwei verschiedene Ethnien. Wir haben die Sinhalas und die Tamilen. Ne? Und dann habe ich jetzt aber noch gehört, so Religion spielt eigentlich auch noch eine Rolle. Also du hattest es kurz erwähnt, es gibt Muslime, es gibt Christen. Wie passt das irgendwie alles zusammen?
Es passt insofern zur Konfliktgeschichte, dass die religiöse Gemengelage ziemlich kompliziert ist in Sri Lanka. Es gibt eine lange Tradition an buddhistischer Kultur, natürlich. Das ist die größte und es geht hier um den Theravada-Buddhismus, also einen verschriftlichen Buddhismus. Das ist eine eher strenge Auslegung von Buddhismus und die gibt es nur hier. Und dementsprechend wichtig ist es auch, dass die bewahrt wird. Die Tamilen sind in der großen Mehrzahl Hindus, also an Indien eher angelehnt, was wiederum diese Bedrohungslage für viele Singalesen unterstreicht, dass man ja nur diese kleine Insel da unten ist und nicht mal die ist man komplett, weil ja die Tamilen auch noch da sind. Das heißt, dieses große Ding steht immer so im Raum. Gleichzeitig gibt es eine lange und gewachsene muslimische Gemeinschaft, die auch ethnisch definiert wird. In Sri Lanka ist es so, dass man ethnisch Tamile sein kann oder Hochland-Tamile oder Sinhala und auch innerhalb der Sinhalas gibt es ja noch ein paar so Unterethnien. Aber wenn man Moslem wird, wird man ethnisch Muslim. Warum das so ist, habe ich bis jetzt noch nicht genau verstanden. Aber es ist bei Christen zum Beispiel nicht so. Christen bleiben Tamilen oder Sinhalas. Aber wenn man zum Islam konvertiert, dann wird man auch in der Volkszählung quasi auf einmal zum ethnischen Moor. Also wie früher bei uns die Mauren. Und das ist, das ist eine Eigenheit, die es hier gibt. Und ich kann es auch nicht genau sagen, warum das so ist. Aber es gibt eben eine sehr ausgeprägte muslimische Community, die auch immer wieder, geschichtlich betrachtet, immer wieder Repressionen ausgesetzt war. Zuletzt nach den Easter Attacks 2019, wo es von islamistischen Extremisten konzertierte Anschläge auf christliche und als westlich empfundene Einrichtungen gab. Die sind immer noch nicht restlos aufgeklärt, diese Anschläge. Die Verstrickung der damaligen ersten Rajapaksa-Regierung sind noch nicht ganz klar. Und viele Christen und auch viele andere Menschen in Sri Lanka möchten das noch genauer aufgeklärt haben und setzen auch ein bisschen Hoffnung jetzt in die derzeitige Regierung. Ist noch nicht, wird ein bisschen besser wohl. Es wird mehr darüber gesprochen, aber noch nicht so ganz endgültig. Jedenfalls ist es so, dass Religion für Sri Lanka jenseits aller Ethnien extrem wichtig ist. Es ist ein wahnsinnig religiöses Land. Das ist auch noch mal mehr als die 85% weltweit, die Religion sich als religiös definieren. Hier definiert sich quasi jeder als religiös. Und das ist auch ein starker Identitätsmarker. Die Art und Weise, wie sie Religion ausleben, ist sehr ähnlich, sehr bildhaft, sehr symbolisch, sehr, sehr innig, sehr spirituell. Aber die Unterscheidungen zwischen den einzelnen Religionen sind sehr, sehr deutlich.
Und da kommen wir vielleicht auch noch mal in deiner Arbeitsbeschreibung dann dazu. Vorher würde mich noch mal interessieren, sind denn auch diese Alltagsleben so getrennt zwischen zum Beispiel Tamilen, Sinhalesen oder und religiösen Gemeinschaften?
Das ist gar nicht so ganz eindeutig beantwortbar. Zum einen ist es so, dass in Colombo alles gemischt ist. Gleichzeitig gibt es aber tamilische und muslimische und auch christlich dominierte Gegenden. Es gibt auch Sektoren, bestimmte Handelsdinge sind eher muslimisch, bestimmte andere sind eher tamilisch und so weiter. Also in Colombo merkt man, dass es zwar eine Koexistenz gibt, aber nicht eine komplette Verflechtung. In anderen Gegenden von Sri Lanka würde ich sagen, dass es noch stärker getrennt ist. Und vor allem ist es stärker getrennt dann, wenn Menschen nicht die wirtschaftlichen oder sozialen Möglichkeiten haben, sich in einem weiteren Umkreis zu bewegen. Also zum Beispiel, wenn man mit Taxifahrern spricht oder mit Leuten spricht, die mit uns in unseren Frauengruppen zum Beispiel zusammenarbeiten, die haben noch nie Tamilen aus dem Norden wirklich gesehen. Die kennen vielleicht mal so vom Hörensagen ein paar Tamilen hier, die schon seit 5 Generationen in Colombo leben, aber den richtigen Kontakt zu anderen hatten die nicht. Und dementsprechend einfach sind natürlich diese ganzen Fehlkonstruktionen über dieses mystische Andere, vor dem man Angst haben muss. Und genau das Gleiche gilt für Muslime oder bei manchen christlichen Gemeinschaften eben auch.
Also die Stereotype sind sehr klar.
Ja, es gibt viele Stereotype.
Für mich klingt das jetzt alles sehr komplex und ich möchte fast sagen verwirrend. Wie ist es denn für dich? Du bist ja auch erst seit einem Jahr da. Wie erlebst du denn diese komplexe Konfliktsituation, die du gerade versucht hast zu beschreiben? Ist das schwierig, auch manchmal sich da im Alltag zu bewegen oder mit den unterschiedlichen Gruppierungen zu kommunizieren?
Also ich glaube, als Außenstehender hat man da so eine Rolle als Ansprechpartner für viele. Das macht es ein bisschen einfacher. Im Alltag und im Arbeitsalltag, glaube ich, ist es schon so, dass man als eindeutig Außenstehender da anders wahrgenommen wird und auch anders angesprochen wird. Ich glaube, da gibt es so viele Codes und so viele unterschwellige Spannungen, die ich vielleicht so ein bisschen spüre, aber nicht ganz einordnen kann. Das ist so. Was ich vorher gesagt habe, dass es insgesamt eine Schwierigkeit gibt in Sri Lanka, dass Menschen untereinander sich gegenseitig vertrauen können, das merkt man. Gleichzeitig sind viele Menschen wahnsinnig bemüht, gerade nach außen hin zu versuchen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben, miteinander was zu machen, sich gegenseitig zu helfen. Ja, und davon profitiere ich natürlich, eben weil ich als Außenstehender in diesem Konflikt bin. Aber untereinander ist es tatsächlich so, dass man schon manchmal an solche Grenzen gerät oder an solche Stereotype, wie Julia vorher gesagt hat, die kommen dann durch. Und das ist, aber klar, das ist Inhalt meiner Arbeit und das ist Inhalt von Friedensarbeit und dementsprechend muss man damit auch arbeiten.
Okay, das ist doch schon die Überleitung zu deiner Arbeit. Du hast gesagt, du arbeitest im Bereich interreligiöser Dialog. Das haben wir am Anfang schon verraten. Deine Partnerorganisation ist eine schon sehr etablierte Center for Society and Religion. Wer sind die genau und worauf fokussieren die sich?
Das Center for Society and Religion gibt es seit den 70er Jahren. Dahinter steckt ein Orden, die Oblaten der unbefleckten Empfängnis. Das klingt katholischer, als es unbedingt sein müsste. Das ist ein Missionsorden, der in Sri Lanka sehr stark ist, ursprünglich aus Frankreich, aber in Sri Lanka und in einigen anderen asiatischen Ländern sehr ausgeprägt. Das Center for Society and Religion ist eine ihrer Organisationen Und die ist speziell gegründet worden von einem der wichtigsten Befreiungstheologen in der südasiatischen oder asiatischen Tradition, Father Tissa Balasurya, eben in den 70ern, ein sehr streitbarer und sozial aktiver, politisch aktiver Priester. Und aus dieser Tradition heraus definiert sich eigentlich die Arbeit vom CSA bis heute. Das sind sehr streitbare Aktivisten im Grunde, die unter dem Schirm der katholischen Kirche Platz lassen für alle Aktivisten und Aktivistinnen, für alle Oppositionellen in der Geschichte Sri Lankas, für marginalisierte und benachteiligte Gruppen jeglicher Art im Grunde. Und das ist als Safe Space einfach schon seit den 70ern etabliert und dementsprechend gibt es das auch noch. Und es gibt es durch alle Geheimdienstüberwachungen und politischen Verwerfungen und Bürgerkriege hindurch. Und im Moment wird es geleitet von Father Rohan Silva, der in einer ähnlichen Tradition steht wie Father Tissa und sich da auf verschiedenen Ebenen aller möglichen Dinge annimmt.
Safe Space klingt ja erstmal relativ abstrakt. Wie äußert sich das konkret? Was für Projekte, Formate, was für eine Arbeit machen die konkret?
Also zum einen gibt es ganz konkret das Zentrum selber, das auch als Raum und als Räumlichkeit für alle möglichen Veranstaltungen zur Verfügung steht, was relativ schwierig ist, zum Beispiel für Aktivisten und Aktivistinnen einen Raum für Pressekonferenzen zu finden. Das passiert ganz oft bei uns. Und das ist dann auch egal, was die dort sagen. Der Raum wird gemietet und wir vermieten denen den. Und dann können die den nutzen. Gleichzeitig ist natürlich Safe Space auch als Konzept nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, Safe Space als geflügeltes Wort. Und damit spiele ich auch ganz viel, weil ich finde, dass das CSA eigentlich deutlich mehr Safe Space ist, eben schon seit den 70ern, als viele andere Einrichtungen, die sich das jetzt gerade so auf die Fahnen schreiben. Die haben tatsächlich konkret Menschen versteckt und die haben tatsächlich konkret Hilfe organisiert, die schwierig war. Und die sind tatsächlich konkret in die Bürgerkriegsgegenden gereist und haben dort versucht zu vermitteln oder auch einfach nur die Zivilbevölkerung zu schützen. Die haben eben eine lange Geschichte in diesem sozialen Aktivismus. Und jetzt ist es so, dass es Menschenrechtsarbeit gibt. Zum Beispiel haben wir eine Human Rights Abteilung, in denen Anwälte und hauptsächlich Anwältinnen, wenn man ehrlich ist, ganz viele Human Rights Abuses aufnehmen, vor Gericht weiterverfolgen und unterstützen. Gleichzeitig gibt es eine Untersuchungsabteilung zu den Easter Attacks, wo ganz viele Daten gesammelt werden und Quellen gesichert werden oder publiziert werden. Gleichzeitig gibt es politische Mobilisierung für marginalisierte Gruppen, auch Hilfsangebote für marginalisierte Gruppen. Da bin jetzt ich zum Beispiel relativ viel dabei. Und es gibt eine ganz starke Idee von der Voice of the Voiceless, die aus der katholischen Soziallehre rauskommt, dass es einen Raum gibt für diejenigen, die sich selbst nicht helfen können. Ob das dann eben arbeitende Menschen sind oder verarmte Menschen sind jetzt nach der Wirtschaftskrise oder Frauen jetzt in meinem Fall auch viel. All diese Dinge werden vom CSA bespielt mit verschiedenen Gebern, unter anderem auch mit Unterstützung eben von Agiamondo im Rahmen von ZFD.
Wie groß ist denn das Center for Society and Religion? Also wie viele Personen arbeiten da? Ne? Ich meine, die Organisation.
Ungefähr 30 Personen arbeiten da, aber es gibt viele Freiwillige, die so rundherum noch gruppiert sind, die eigentlich in vielen Jobs unterwegs sind und das CSA quasi als so Wolke noch unterstützen außenrum. Das ist schwer zu beziffern, wie viele das sind, aber 30 Staff sind ungefähr im Haus.
Und arbeitet ihr im gesamten Land oder in bestimmten Regionen vor allem?
Wir arbeiten hauptsächlich rund um Colombo. Das ist auch ein bisschen eine Effizienzgeschichte. Aber es gibt immer wieder einzelne Außenstellen, die eigentlich auf der Struktur des Ordens, der hinter dem CSA steckt, basiert. Also da gibt es dann ein Ordenshaus zum Beispiel irgendwo. Und es gab zum Beispiel einen Vater, der im Südosten gearbeitet hat und dort auch von Regierungsseite vermutlich, es ist nicht ganz klar, umgebracht worden ist, weil er sich für den Dialog zwischen Buddhisten und Christen eingesetzt hat in einer buddhistischen ländlichen Gegend. Das heißt, da arbeiten die auch nach wie vor, eben gerade extra, weil es diese Geschichte dort gibt. Also es ist hauptsächlich auf Colombo und die Außenbezirke Colombos konzentriert, aber es gibt auch immer wieder so Außenaktionen, die dann weiter weg sind.
Wie kommt es denn, dass in so einem extrem komplexen und ja, sagen wir, verfeindeten Umfeld dieses Center so respektiert wird? Also wenn du sagst, die sind seit den 70er Jahren, haben da diesen sicheren Hafen, haben Leute versteckt. Wie haben die es geschafft, dass sie sozusagen ja nicht auch Zielscheibe von den unterschiedlichen Gewaltakteuren geworden
sind? Also zum einen sind sie zum Teil Zielscheibe dieser Gewaltakteure geworden. Sie haben sich aber auch mit Unterstützung, das gibt's öfter, mit Unterstützung der katholischen Kirche, die dann ja doch die Hand über solche Akteure eben hält, haben sie sich dort durchmanövriert. Gleichzeitig, dadurch, dass sie immer allen offen gestanden sind, sind auch viele Menschen, die mittlerweile in relativ mächtigen Positionen sind, irgendwann mal im CSR angelangt, untergetaucht, haben dort eine Vorlesung gehalten, haben dort ein Streitgespräch geführt, haben dort hinter den Kulissen irgendwas ausgehandelt, haben mit verschiedenen Fathers in ihren jeweiligen Communities gearbeitet und so weiter. Dadurch hat sich eben so ein Netzwerk ergeben, dass das CSR weitgehend sichert, würde ich sagen. Es gibt in vielen Ländern gibt's diese katholischen Akteure, die relativ wenig Angst zeigen müssen vor Regierungsrepression, weil sie katholische Akteure sind. Das finde ich nach wie vor sehr faszinierend. Ich habe vorher lange in Afrika gearbeitet, da gab es das auch immer wieder. Gab es immer wieder eben bestimmte Orden, bestimmte einzelne Priester oder Schwestern, die sich hingestellt haben und gesagt haben, nee, ich hab's nicht nötig, mich von euch verängstigen zu lassen. Und dann klappt's auch nicht. Also das ist dieses Standing up to the bullies, das tatsächlich nur dann geht, wenn man so arbeitet wie die. Und das kommt im katholischen Kontext öfter vor, kommt in vielen religiösen Kontexten vor und kommt auch in einigen zivilgesellschaftlichen Kontexten vor. Aber das ist so ein spezielles Ding, das ich zumindest anekdotisch jetzt schon öfter gesehen habe, dass das da immer wieder diese Personen und Persönlichkeiten gibt und eben auch, die dann so eine Organisation tragen können.
Du hast gerade gesagt, du hast vorher lange in Afrika gearbeitet. Jetzt kommen wir doch mal zu dir. Was hast du denn vorher gemacht? Wie bist du nach Sri Lanka geraten? Und was ist genau deine Rolle jetzt bei CSR?
Ich habe ursprünglich im UN-System angefangen. Also ich habe Politikwissenschaft studiert und internationale Beziehungen dann auch noch obendrauf. Und habe dann genau im UN-System angefangen und habe erst im Wiener Hauptquartier gearbeitet und bin dann nach Malawi gegangen in eines der Projekte, die ich im Hauptquartier geplant habe. Und dann hieß es, okay, dann mach das gleich vor Ort. Und das war natürlich ein großer Schritt, damals auch noch relativ jung. Und so als erste Auslandsstation, das ländliche Malawi ist jetzt nicht ohne gewesen, aber auch wahnsinnig faszinierend. Und ich habe dann insgesamt 7 Jahre bei der UNIDO gearbeitet für industrielle Entwicklung, da eben hauptsächlich im Landwirtschaftsbereich, und bin dann zum internationalen Dialogzentrum gewechselt und habe dort interreligiöse Dialogprogramme in Afrika und Asien angefangen für die. Da war ich fast 3 Jahre.
Das ist keine UN-Organisation.
Nein, das ist eine internationale, kleinere internationale spezialisierte Organisation auf Interreligiosität. Und da war ich viel in Nigeria zum Beispiel, in Tansania, Indonesien, Indien ein bisschen so. Und das war dadurch, dass man vom Hauptquartier aus immer raus musste und dann mit Familie ist das nicht mehr so einfach mit kleinen Kindern, sehr, sehr anstrengend. Und dann bin ich zu Agiamondo gewechselt und war 6 Jahre lang in Kenia, in Nairobi, und habe da ein Zentrum für interreligiösen Dialog an einer katholischen Uni aufgebaut, auch schon mit einem Orden. Also die Ordensgeschichte hat beim ersten Mal ganz gut geklappt und jetzt klappt es eigentlich wieder recht gut. Also
bleibst du dabei?
Naja, man muss es ja jetzt nicht übertreiben mit den Neuigkeiten. Jetzt haben wir schon einen neuen Kontinent angefangen.
Es braucht auch Stabilität.
Genau, zumindest die Ordensgeschichte kenne ich schon. Aber es war schon der Plan, auch als Familie nochmal einen neuen Kontinent zu versuchen. Und man kann das auch hindrehen, wie man möchte, aber es ist schon nochmal eine deutlich andere Eingewöhnung. Erstens mit größeren Kindern nochmal woanders hinzugehen und nicht mehr nur mit Babys, denen das irgendwie egal ist, was rundherum ist. Und gleichzeitig ist es auch für mich oder für uns schon nochmal anders, wenn man eben 11 Jahre ungefähr Afrika-basiert gearbeitet hat, muss man einige Sachen einfach nochmal neu lernen. Das ist einerseits spannend, andererseits auch gescheit anstrengend.
Ja, weil Sri Lanka oder Südasien doch anders tickt. Und jetzt hast du ja ganz viel Erfahrung in diesem interreligiösen Dialog. Inwiefern nutzt dir das denn in dem neuen Kontext? Oder gibt es so viele Dinge, die jetzt auch beruflich da neu sind, dass du da auch in gewisser Weise frisch startest?
Also ich glaube, das Konzept oder der Ansatz, den ich fahre, da geht es eigentlich immer darum, Interreligiosität als eines der Tools für Friedensarbeit zu nutzen. Das funktioniert hier auch. Das ist oft so, dass religiöse Akteure das intuitiv machen, aber eben nicht genau benennen können, warum und warum es jetzt zum Beispiel gerade nicht so gut funktioniert oder so. Also diese tatsächliche Professionalisierung von Interreligiosität, die ist ein bisschen schwer. Es ist einerseits irgendwie toll, dass sich religiöse Akteure einfach nur mal aus Prinzip für interreligiösen Dialog und für Friedensarbeit einsetzen, ohne das zu Ende gedacht zu haben und ohne dann einen akademischen und einen geberorientierten Überbau zu formulieren oder irgend sowas, sondern sie machen das einfach, weil sie das für richtig halten.
Hast du noch mal ein ganz konkretes Beispiel dazu? Also wie sieht es bei dir jetzt vor Ort aus?
Also bei mir vor Ort sieht es jetzt so aus, dass ich in einer Organisation arbeite, die seit den 70ern eigentlich schon interreligiösen Dialog macht, das aber eher intuitiv angeht. Und das bedeutet, dass sie zwar offen arbeiten mit allen Religionen und die auch anerkennen, aber diese Feinheiten oder die genauen Regeln, die man beachten sollte, wenn man interreligiös arbeitet, eben nicht immer komplett auf dem Schirm haben. Und zum Beispiel zu beachten, dass jede Religion, auch meine eigene vor allem, immer auch eine Geschichte mit sich bringt. Zum Beispiel ganz konkret in Sri Lanka ist das Christentum eine Herrschaftsreligion. Das war die Religion der Kolonialherren. Das ist jetzt vom Gefühl her überhaupt nicht mehr so, weil jetzt die Machtverhältnisse komplett andere sind. Allerdings kann ich nicht sagen, ich bin jetzt eine Minderheitenreligion, so wie jede andere, sondern ich war hunderte Jahre lang die privilegierteste der privilegierten Religionen hier und habe die tollsten Schulen aufgebaut und hatte die Waffengewalt im Hintergrund und musste mir eigentlich überhaupt nie Sorgen machen um irgendwas. So, und das sind Sachen, die haben nicht mehr alle immer auf dem Schirm, die jetzt auch aus christlicher Sicht hier arbeiten. Sollte man aber, und das ist eben eine der absolut ehernen Regeln in Interreligiosität, dass man solche geschichtlichen Dinge mit sich trägt und die eben auch sichtbar machen muss. Daran arbeite ich zum Beispiel innerhalb der Organisation. Also bei mir ist ganz viel innerhalb der Organisation der Aufbau von oder das Sichtbarmachen von solchen Sachen, eben von diesen Interreligiositätsstrukturen, gleichzeitig Prozesse optimieren, die dann auch ein bisschen inklusiver machen.
Also sowas wie Organisationsentwicklung, wäre das ein Überbegriff für das, was du tust oder deine Rolle bei CSA?
Genau, das ist eine der Hauptaufgaben, ist das als dann doch schon relativ erfahrene Fachkraft, da sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, was wollt ihr denn verbessern? Welche Abläufe könnten besser werden? Was finde ich könnte besser werden? Und dann arbeiten wir daran. Das sind ganz oft Monitoring-Geschichten, Finanzgeschichten, solche Sachen. Aber eben auch die Interreligiosität in der Inklusion von allen und der Wahrnehmung von allen Religionen und das ein bisschen mehr auf stabile und ausformulierte Füße zu stellen, dann gibt es einige Dinge, wo ich wirklich in der Implementierung mit dabei bin.
Also, ja. Also das würde mich ja nochmal interessieren, dass du sagst, so, vielleicht so einen Reflexionsrahmen zu geben. Also machst du denn intern, weiß nicht, so Workshops mit Religion und der Geschichte, kommen vielleicht mehr Sachen, als man sie gemeinsam... Ja. sich selber zuschreibt. Du bildest dann so einen Reflexionsrahmen, oder?
Genau. Der ist normalerweise weniger formell im Sinne von Workshops, dieser Reflexionsrahmen, sondern viel ist eine Anwesenheit, mit der man sagt, ich bin hier und ich kann mit euch über solche Dinge reden. Und das wird dann wahrgenommen. Also eher eine beratende Rolle, ganz oft. Eine, ja, was hältst denn du davon, Rolle? Was sehr anders ist als das, was ich vorher gemacht habe. Da ging es ganz knallhart um Aufbau von Organisationen. Hier ist ganz oft geht's um Kleinigkeiten eigentlich, die aber eben eine laufende Organisation eben so ein Stückchen weit voranbringen können. Ja, es gibt eine Trainingskomponente, in der ich andere katholische und in Zukunft hoffentlich auch andere religiöse Akteure in interreligiösen Dialog weiterbilde. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angefangen und das klappt auch gut und wird auch gut angenommen. Und da sind auch viele Leute aus der eigenen Organisation mit dabei. Es ist ja oft so, dass es nicht so einfach ist zu sagen, okay, wir wollen uns da selber weiterbilden. Aber ich biete das an und es wird angenommen von einer größeren Gruppe und dann sind aber 5 oder 6 Leute aus meiner eigenen Organisation auch mit dabei. Und das klappt super. Das ist sehr niederschwellig und funktioniert sehr gut. Genau, und gleichzeitig ist es auch so, dass ich in der Implementierung dabei bin von Frauen- und Jugendprojekten, die im Süden von Colombo arbeiten, die wir auch expandieren wollen. Aber jetzt ist natürlich so, dass in Deutschland gerade wie sagt man, Budgetstopp ist auf allen Ebenen, solange bis die Koalition steht und so weiter und so fort. Und das merkt man sofort.
Knappe Kassen sind.
Da geht es noch nicht mal um die knappen Kassen, da geht es einfach nur ums Prinzip, dass man während noch keine neue Regierung steht, das war bei der letzten Wahl auch schon so, wird einfach mal alles eingefroren. Und ich verstehe irgendwie, warum das so ist, aber was das dann für Effekte hat, auch auf Vertrauensbildung mit lokalen Partnern und so weiter und so fort, das ist jetzt da nicht so wichtig. Und dementsprechend ist jetzt die Expansion auch erstmal nach hinten geschoben. Aber es gibt diese Arbeit mit eben sogenannten Pilotgruppen, wo wir interreligiöse oder multireligiöse, passt vielleicht besser, Gruppen von marginalisierten Menschen hier zusammenbringen und die dann auch weiterbilden in eben nicht nur religiösen Dingen, sondern auch in Nähen und Textilarbeiten und Schreinern und Computertechnikkurse und so weiter und so fort machen, sondern einfach nur, dass marginalisierte Gruppen hier ein bisschen besser wieder auf die Füße kommen. Und das ist eben auch Teil von CSA.
Und da geht es wirklich um eine wirtschaftliche Existenzsicherung von denen zu unterstützen oder geht es auch darum, da gemeinsam was zu tun und darüber miteinander in Kontakt zu kommen?
Beides. Also ich würde sogar fast sagen, dass das Zweite eigentlich fast wichtiger ist. Die wirtschaftliche Existenzentwicklung ist immer wahnsinnig schwierig und extrem kompliziert, die wirklich effizient so hinzubekommen. Vor allem sind wir ja kein Agiamondes oder ZFD-Projekte, sind ja keine Geberprojekte. Es geht viel mehr darum, dass Menschen, die in einer absoluten Verzweiflungslage sind, miteinander Lösungen finden für ihr Leben. Dass das jetzt manchmal eben hilft, wenn einer sich dann besser mit dem Computer auskennt und dann einen Job findet, ist klar und wird auch unterstützt von uns. Gleichzeitig ist es aber auch, diese ganze Gruppe überhaupt zusammenzuhalten und miteinander diesen Weg zurück in irgendwie eine gesicherte Existenz finden zu lassen, ist meiner Meinung nach fast wichtiger. Und da gibt es eben viele religiöse und interreligiöse Komponenten. Und da gibt es eben auch zum Beispiel Arbeit, die mit Begegnung zu tun hat, die dann von mir auch mit begleitet wird. Zum Beispiel Begegnung zwischen Tamilen und Sinhalas oder zwischen Christen und Muslimen und so weiter und so fort.
Vielleicht mal so weit. Auf jeden Fall haben wir schon einen ganz guten Einblick bekommen in die Arbeit von deiner Partnerorganisation, aber auch von dem, was du dort tust. Da können wir eigentlich zu den Abschlussfragen kommen, oder, Sebas?
Ja, genau. Was gefällt dir besonders an deinem Einsatzland?
Besonders an meinem Einsatzland gefällt mir, was es hier alles Neues gibt. Das ist für jemanden, der eben lange in Afrika war, sind diese Unterschiedlichkeiten extrem spannend. Was mir persönlich wahnsinnig gefällt, ist das Essen. Das ist unfassbar toll. Das ist auch immer noch nicht zu Ende erforscht, auch nach einem Jahr nicht, obwohl ich wirklich viel lokal esse. Man muss scharf essen können, aber es ist ganz großartig und spannend. Es ist kulturell total interessant. Es gibt hier uralte, versunkene Städte, die man erkunden kann. Es gibt wunderschöne Strände. Es gibt Dschungel, der so dicht ist, wie ich ihn sonst noch nirgends gesehen habe. Und es gibt eine ganz gelebte Spiritualität, die jetzt mir als irgendwie aus diesem religiösen Eck kommend nochmal ganz viel Input gibt zu dem, was man da alles noch erleben und machen kann damit. Das ist wirklich sehr spannend.
Umgekehrt, wo siehst du die größten Herausforderungen beim Leben in Sri Lanka?
Es ist unfassbar heiß. Es ist wahnsinnig tropisch. Und das ist was man auch nicht unterschätzen darf. Auch wenn man lange in Afrika war, ist kein Vergleich. Also man hört im Hintergrund tatsächlich in meiner Tonspur wahrscheinlich immer wieder die Klimaanlage und vielleicht, wenn man Glück hat, auch die Frösche. Und dazwischen spielt sich's ab. Zum einen ist es wahnsinnig heiß und zum anderen ist es wahnsinnig feucht. Und dementsprechend gibt's auch wahnsinnig viele Insekten, Tiere, Moskitos, Ameisen, Frösche, die ins Haus kommen. Und vieles davon ist schön von außen anzusehen, aber vieles davon macht den Alltag sehr, sehr anstrengend.
Sind halt nicht mehr gut, wenn sie sich hinter den Tellern verstecken, wie Matthias vorher berichtet hat.
Das auch. Ich hatte gestern tatsächlich hinter dem Teller in der Küche einen durchaus großen Frosch. Und da erschrickt man. Also die klimatischen und die Auswirkungen, die längerfristigen von Klima sind eines der bestimmenden Themen so als Familie hier.
Aber das führt uns dann direkt zur nächsten Frage. Was machst du an deinen Wochenenden?
Also zum einen finde ich Colombo tatsächlich eine sehr schöne und spannende Stadt, die von vielen Touristen, die nach Sri Lanka kommen, komplett gemieden wird, was ich nicht unangenehm finde. Es gibt viele wahnsinnig viele Restaurants, vor allem, wenn man eben auch gerne lokal ist. Das machen wir tatsächlich viel und auch die Kinder lernen das gerade sehr zu schätzen. Wir haben immer noch nicht alles durch, was man hier so machen kann und machen sollte. Wir fahren so viel wir können durchs Land, entweder ans Meer oder eben ins Landesinnere, um die Kulturstätten anzuschauen. Das auf alle Fälle. Dann ist natürlich so, die Kinder werden größer. Das heißt, Schule ist jetzt ein riesengroßes Thema.
Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
9 und 13. Also da ist jetzt schon, ja, einfach auch viel mehr Schularbeit zu machen. Und das füllt auch die Wochenenden mit. Dann eben auch so außerschulische Aktivitäten an die Schule angedockt. Alle spielen Fußball. Das machen wir auch viel. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer noch so, bisschen Herz hängt immer noch an Afrika. Wir haben immer noch ein Schulprojekt, ein privates in Malawi. Es wird vielen von uns so gehen, dass das erste Land einen nie so ganz verlässt. Da haben wir seit 10, 12 Jahren ein privates Schulprojekt, das immer noch läuft, mit Unterstützung von meiner Heimatgemeinde und vielen, vielen anderen Leuten. Das kommt auch immer wieder mal hoch. Aber das funktioniert auch gut.
Super. Dann vielen Dank.
Ja, dann vielen Dank für diesen umfassenden Einblick.
Gerne. Wunderbar.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.